Ja, wir starten gleich in die Predigt hinein und haben danach den Worship-Block, wo ihr auch verschiedene Gebetsposten machen dürft. Wir sind noch so einem Angelhängsel von der Predigtserie über schwierige Beziehungen und das Thema heute ist Probleme behandeln. Vielleicht kennt ihr das, eure Probleme türmen sich vor euch und jeder kann es sehen, hey, da sind Probleme da. Aber man ignoriert es. Oder man schaut weg oder man sagt, ja, wenn ich da stehe, dann ist super, dann habe ich gar keine Probleme, weil wo sind die? Und man schaut einfach in eine andere Richtung. Oder man verneint und sagt, nein, das sind gar keine Probleme, das ist ein Deko-Element. Das muss so. Bei Menschen ist das vielleicht, ja, vielleicht kennst du Menschen, die irgendwelche Macken haben und sagen, nein, das sind keine Macken, das sind Special Effects. Das gehört so. Oder es steht schon so lange da, dass man denkt, ja, das fällt dir gar nicht mehr auf. Am Anfang fällt es auf und wenn es ein Jahr lang rumsteht und nicht behandelt wird, dann ist es einfach so. Und wenn euch jemand fragt, hey, warum steht das da? Ich merke das immer wieder bei mir in der Wohnung, wenn ich irgendwo etwas hinstelle, in den ersten 3 Tagen nervt es mich und so am 4. Tag gehört es einfach dahin. Und irgendwann sagt meine Frau, willst du das nicht wegräumen? Und ich merke, aha, ja, stimmt, das gehört ja irgendwo anders hin und nicht eigentlich mitten in Gang. Oder man denkt sich, weißt du was? Ich decke meine Probleme einfach zu. So. Jetzt sind sie weg. Super Zaubertrick. Und ich merke schon, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich sinnvoll. Alle diese Varianten sind Varianten von Ignorieren. Und keine von diesen Varianten behandelt wirklich das Thema. Und man denkt, ja, wenn es... Ich kümmere mich einfach darum, nicht darum, und ich lasse sie weg. Aber sie prägen uns trotzdem. Nicht gelöste Probleme prägen uns, entweder bewusst oder unbewusst. Und sie kommen auch immer wieder zum Vorschein. Die lassen sich nicht einfach wegsperren, sondern sie kommen immer wieder zum Vorschein und sie prägen unsere Handlungen und sie prägen uns entweder eben bewusst oder unbewusst. Und manchmal kommen wir nicht raus, was andere Leute machen und merken, aha, der versucht gerade ein Problem irgendwie zu vermeiden. Doch was machen wir dann, wenn wir ein Problem haben oder sehen? Du siehst ein Problem und denkst, hey, man müsste es einmal ansprechen. Aber du weißt nicht wie, oder wenn ein zwischenmenschliches Problem, weißt du nicht wie, und dann sagst du, ja, komm, ich bespreche es lieber mit einer dritten Person, statt direkt mit der Person. Und das kann eine gute Möglichkeit sein, wenn du mit einer dritten Person redest, aber dann frage dich, hey, ist diese Person in einer guten Beziehung mit der Person, mit der du ein Problem hast? Vielleicht hat sie eine sehr gute Beziehung, dann wird sie dir wahrscheinlich einen wohlwollenden und wertschätzenden Ratschlag geben. Wenn die Beziehung schlecht ist, ist die Gefahr sehr hoch, dass der Ratschlag auch nicht wohlwollend und wertschätzend ist, sondern vielleicht eher verletzend. Und die dritte Variante, die Person kennt die kennen sich gar nicht. Dann kann es auch möglich sein, hey, dass man einen guten Ratschlag bekommt, der objektiv ist. Das ist eine Frage, wenn du eine dritte Person beiziehen willst. Und die zweite Frage ist diese Person kompetent, um bei diesem Problem überhaupt zu helfen? Wenn du zu mir kommst und mich irgendein handwerkliches Problem fragst, dann bin ich sehr wahrscheinlich die falsche Person. Mittlerweile weiß ich, wie man Lampen aufhängt, weil ich so viele Lampen aufgehängt habe in den letzten Jahren. Das kann ich, aber wenn es sonst irgendein handwerkliches Problem ist, dann bin ich die falsche Person. Und dann musst du fragen, hey, wer ist die kompetente Person dazu? Und wenn du beide Fragen mit Nein beantwortest, also weder ist da eine gute Beziehung oder eine neutrale Beziehung, oder die Person ist kompetent, dann ist die Gefahr hoch, dass es einfach nur ein Lästern ist. Dass du einfach über irgendeine Person lästern willst und denkst, ja, jetzt geht es mir besser. Aber das verändert das Problem nicht, das vergrößert es nur. Weil du ziehst irgendwelche Leute hinein, die das Problem auch nicht lösen. Und es gibt vielleicht so ein Telefonspiel und so vom einen Ding zum anderen und der trägt es weiter und die Person trägt es wieder weiter. Und irgendwann kommt es wieder zu dir und dann fragt dich vielleicht jemand, hey, habt ihr wirklich einen wilden Fuchs in der Gemeindeferienwoche in eurem Zimmer gehabt? Und ich denke, nein. Und ich bin irritiert, wenn jemand auf die Idee kommt, weil wir hatten tatsächlich in der Gemeindeferienwoche bei uns 2 zahme Katzen im Zimmer. Die sind irgendwie durchs Fenster reingekommen und war auch kein Problem. Wir haben sie dann genommen und haben sie zum Besitzer gebracht. Wir wussten, konnten herausfinden, wo der ist und konnten die Katzen wieder wegbringen. Aber irgendwie verändert sich das und man hört etwas und man hört etwas und man hört etwas und es verändert sich das Problem und schlussendlich kommt einfach nicht mehr die Wahrheit dabei heraus. Und wie das genau funktioniert, dürft ihr jetzt einmal ausprobieren. Ihr dürft Gruppen zu 2 Personen machen. Wenn es nicht aufgeht, könnt ihr auch 3 Personen sein. Und wir machen ein kurzes Experiment. Eine Person schließt die Augen. Wenn ihr zu dritt sind, schließen 2 Personen die Augen. Und die andere Person sieht hier vorne ein Bild. Für 5-6 Sekunden. Und nach 5-6 Sekunden ist sie wieder weg. Und dann ist eure Aufgabe, die das Bild gesehen haben, beschreibt einmal, was auf diesem Bild drauf ist. Und dann sehen wir, was dabei herauskommt. Okay, soweit so klar? Gut, dann dürft ihr jetzt Teams bilden. Entscheidet, wer welche Aufgabe hat, hinschauen und beschreiben oder lieber zuhören. Okay, seid ihr soweit? Dann dürft ihr die Augen schließen. Okay, Augen schließen, gut. Ich glaube, es sind soweit. Also, Achtung, das ist das Bild. Okay, das Bild ist wieder weg. Ihr dürft die Augen aufmachen und die Personen, die das Bild gesehen haben, dürfen es beschreiben. Achtung, fertig, los. Also man merkt, ein Bild zu beschreiben dauert viel länger, als ein Bild zu sehen. Dürft man ruhig werden, was habt die, die es beschrieben bekommen haben, erzählt mal, was auf dem Bild drauf ist. Ja, ein Polizist und? Ein englischer Polizist mit so einem Bobby-Hut. Okay. Ein weißer englischer Polizist. In den 40er Jahren. Das Bild ist schwarz-weiß. Mhm. Was habt ihr noch gesehen? Ja, zwei Männer, die hintereinander hinterher rennen. Genau. Und eine hat einen Hut auf. Genau. Habt ihr noch mehr gesehen? Ein Laternenpfahl und einen Papierkorb dran. Ein altes Haus, eine Ecke davon. Wie sieht die aus? Abgeblättert und? Hä? Okay. Ihr dürft das Bild sehen. Seid gespannt. Habt ihr das Bild so in eurem inneren Auge gesehen, wie euch das beschrieben wurde? Manche denken, ja, ein bisschen so. Vielleicht hat es komplett anders ausgesehen. Oder? Das Bild selbst, ja, die Diskussionen gehen schon wieder los. Das Bild selbst, das sind beobachtbare Daten und Erfahrungen. die wir machen. Das kannst du mit einer Kamera fotografieren und du siehst das sehr objektiv. Und aus all diesen Daten, die wir da sehen, wählen wir Dinge aus. Das werden dann zu unseren Daten, die wir beobachtet haben. Genau. Und wir wählen Sachen heraus und gewisse Sachen lassen wir weg. Es wurde gesagt, dass der Polizist weiß ist. Es wurde nicht gesagt, dass die andere Person schwarz ist. Das hat mich jetzt noch erstaunt. Niemand hat gesagt, dass im Hintergrund Graffiti sind. Ihr habt das gesagt? Ja, super. Gut. Wer hat erklärt, dass es einen Plattenboden gibt? Das ist wahrscheinlich total unwichtig. Und deshalb lassen wir diese Information weg. Das sind alles so Details, die vorhanden sind, aber man sieht sie nicht richtig oder man filtert sie als unwichtig heraus. Und das passiert ständig und in unserem Leben. Wir bekommen so viele Eindrücke in unserem Leben, ins Unbewusste hinein und wir filtern über 99% raus als unwichtig. Auf dem Bild sehen wir zwei Personen. Und ich habe gesagt, ja, englischer Polizist, oder? Die eine Person hat so eine Uniform an. Ich weiß nicht, ob du das so gut kennst, dass du weißt, hey, das ist ein englischer Polizist. Oder du weißt, ah, das ist ein Polizist und du misst diesem Ganzen eine Bedeutung zu. Vielleicht denkst du, ja, genau so muss ein Polizist aussehen. Und diese Bedeutung, die kann persönlich gefärbt sein oder sie kann kulturell gefärbt sein. Und das verändert das Bild. Es gab einmal eine Werbekampagne von einem westlichen Energy-Drink-Hersteller. Und er wollte im arabischen Raum eine große Werbekampagne machen. Und die haben einfach einen Comic gemacht. Komm, wir machen einen Comic, das ist ganz einfach, das hat wenig mit Sprache zu tun. Und du siehst auf dem ersten Bild eine Person, die ist schlapp. Auf dem mittleren Bild siehst du, wie diese Person einen Energy-Drink trinkt. Und auf dem rechten Bild siehst du, dass die Person fit ist. Und es hat sich nicht verkauft. Und sie haben sich gefragt, warum verkaufen wir keine Energy-Drinks? Und da haben sie gemerkt, stimmt, im arabischen Raum liest man von rechts nach links. Du hast eine fitte Person, dann trinkt sie den Energy-Drink und danach ist sie ganz schlapp. Willst du das trinken? Die kulturelle Umgebung hat die Botschaft komplett verändert. Und das gibt Bedeutungen, oder? Die verfügen wir hinzu aus diesen Daten. Genau. Und wenn wir die Bedeutungen haben, dann entwickeln wir daraus Annahmen. Ausgehend davon. Wir haben eine Bedeutung und wir entwickeln das weiter zu Annahmen. Und wir merken, wir kommen immer mehr ins Interpretieren hinein. Vielleicht ist so eine Annahme, du kennst so ein Spiel aus der Kindheit, das heißt Räuber und Polly. Und da gibt es so Verfolgungsjagden oder du hast einen Film gesehen mit so Verfolgungsjagden und dann siehst du das Bild und denkst, ja genau, das muss jetzt auch so eine Verfolgungsjagd sein. Und aus diesen Annahmen ziehen wir Schlussfolgerungen. Eine Schlussfolgerung ist, okay, das eine ist ein Polizist, die andere Schlussfolgerung ist, ja, die schwarze Person rennt davon. Und aus diesen Schlussfolgerungen entwickeln wir Überzeugungen. Und ihr merkt, es geht sehr schnell, vom einen Punkt zum nächsten. Und es passiert innerhalb von Sekundenbruchteilen in unserem Kopf. Und diese Überzeugungen, die geben uns ein Weltbild, wie wir die Welt sehen. Oder auch ein mentales Modell. Und wir haben gesagt, hey, die vordere Person ist schwarz. Wer hat dem eine Bedeutung zugemessen? Je nach Weltbild heißt es ja, ist ja typisch, immer die Schwarzen sind die Kriminellen. Und manche haben ein ganz anderes Weltbild und sagen, ja, typisch, immer die Polizei verfolgt die Schwarzen. Und es ist ein komplett anderes Weltbild. Aber auf dem Bild selbst sieht man nicht, was die Situation genau ist. Es ist sehr, sehr, sehr viel Interpretation dabei. Und aus unseren Überzeugungen entwickeln wir schlussendlich unsere Handlungen. Wie handeln wir? Hast du das Gefühl bei diesem Bild, okay, die schwarze Person rennt davon, also ist die kriminell, also versuche ich der Polizei zu helfen und stoppe diese Person? Oder denkst du, hey nein, dieser gemeine Polizist verfolgt immer den Schwarzen, ich verhindere den Polizisten? Oder denkst du einfach, hey, es ist eine gefährliche Situation, ich mache lieber gar nichts und ziehe mich zurück? Sollen die doch machen, was sie wollen? Was du siehst und deine Überzeugung dahinter bringt dich zur Handlung, die du machst. Und das Ganze nennt sich Leiter der Schlussfolgerung. Und je nach Weltbild handeln wir ganz anders. Und eben, das passiert innerhalb von Sekundenbruchteilen in unserem Kopf. Aber es prägt uns. Und das Ding ist, unsere Überzeugungen machen noch eine Schlaufe. Und unsere Überzeugungen mit der Schlaufe, die Überzeugungen bestimmen, was wir für Daten auswählen. Wenn du überzeugt bist, hey, eine bestimmte Gruppe ist kriminell, dann wirst du immer nur Nachrichten sehen, wo deine Meinung bestätigt. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt überall nur Polizeigewalt, dann wirst du nur Dinge sehen, die deine Meinung bestätigen. Dass überall Polizeigewalt ist und die Polizei ungerecht ist. Und das war schon immer so, weil wir fühlen uns gerne bestätigt in der Meinung, die wir haben. Und gerade über Social Media hat sich das noch massiv verstärkt. Mit diesen Algorithmen, die uns immer nur unsere Überzeugung zeigen. Wenn du ins Internet gehst und ein paar Videos schaust, die pro Trump sind, kommen immer nur pro Trump-Videos und du sagst, ja, Trump ist der Beste. Oder du schaust ein paar Videos, die anti-Trump sind und du bekommst ganz viele Videos, die anti-Trump sind und denkst, Trump ist der Schlechteste. Und das Problem ist, das polarisiert unsere Gesellschaft. Und wir in Europa können wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehen, wieso jetzt ein Präsident gewählt wurde. Aber anscheinend haben sich die Amerikaner dafür entschieden. Weil sie andere Daten auswählen, andere Überzeugungen haben. Und wir müssen uns bewusst machen, hey, was sind eigentlich unsere Ecken und Kanten und wo haben wir nicht das Gesamtbild im Kopf. Die Auflösung von diesem Bild. Auf diesem Bild seht ihr zwei Polizisten von Scotland Yard. Einer in Zivil und einer in Uniform. Und beide rennen einer dritten Person her, die nicht auf dem Bild ist. Und mit diesem Bild hat Scotland Yard Werbung gemacht und gesagt, hey, wir brauchen Minderheiten in unseren Abteilungen, damit wir die ganze Perspektive bekommen. Und nicht nur eine weiße männliche Perspektive. Und wie ihr seht, das Bild ist schon ein bisschen älter, die haben das schon damals gemerkt. Dass wenn du nur von einem Standpunkt alles betrachtest, das schwierig wird. Also brauchen wir ganz unterschiedliche Ansichten. Was hat uns die Bibel dazu zu sagen, wenn es um zwischenmenschliche Probleme geht? Und was hat das mit der Leiter der Schlussfolgerung zu tun? Ich glaube sehr vieles. Jesus spricht in Matthäus 7, in den Versen 1 bis 5, folgende Worte. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du einen Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Als erstes, wenn du etwas beobachtest, verurteile nicht. Jesus ist es wichtig und er sagt, hey, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Und ich finde es spannend, wenn man die Bibel durchliest, wie Jesus Menschen begegnet ist, die Probleme hatten, die Fehler gemacht haben, die gesündigt haben. In den allermeisten Fällen hat er sie nicht verurteilt. Er hat eine Frau am Brunnen getroffen, die ein schwieriges Leben hatte. Und er sagt nicht, hey, ändere dein Leben, das ist alles schlecht. Sondern er spricht mit dir und er spricht mit dir in Liebe. Weil sein Weltbild ist, hey, Liebe verändert alles. Und er erzählt, dass er das Wasser des Lebens ist. Und das ändert die Person. Komplett. Ein anderes Mal wird eine Ehebrecherin zu ihm gebracht. Und es ist klar, die muss verurteilt werden. Und Jesus verurteilt sie nicht, sondern sagt ganz klar, hey, er verurteilt sie nicht, aber sagt ganz klar, hey, mach das in Zukunft nicht mehr. Und bei Zachäus ist sehr klein, er klettert auf einen Baum, da kann er sich gut verstecken, weil er will Jesus sehen. Und Jesus steht mit offenen Armen da und sagt, hey Zachäus, heute will ich bei deinem Haus essen. Ich will von dir eingeladen werden. Und das verändert das Leben von Zachäus. Und so gibt es ganz verschiedene Situationen, wo Jesus hingeht und nicht anfängt zu verurteilen, sondern in Liebe den Menschen begegnet. Und der zweite Punkt ist, hey du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Der Balken in unserem Auge sind die Probleme, die wir selbst haben. Dass wir nicht überheblich werden und sagen, hey, ich lebe so gut, jetzt darf ich allen anderen ins Leben hineinreden. So von oben herab. Sondern hey, sagen, hey, ich habe selbst Probleme. Wo benötige ich Hilfe? Der Balken ist wahrscheinlich auch ein Balken von unserem Gedankengebäude, von unserem Weltbild. Wir sehen eine kurze Situation und machen danach eine große Interpretation daraus. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich E-Mails lese. Dann liest du ein E-Mail, oder ich lese ein E-Mail, und dann habe ich das Gefühl, was ist das für ein vorwurfsvoller, aggressiver Ton, die Person da schreibt? Und das irritiert mich komplett. Und ich habe gelernt, hey, ich muss entweder mit dieser Person telefonieren oder ich muss sie direkt treffen, um darüber zu reden. Und sehr häufig ist der Fall, dass ich diesen aggressiven Ton einfach nur hineinlese. Wenn jemand schreibt, hey, warum hast du das getan? War die Frage einfach nur, hey, warum hast du das getan? Und die Person ist einfach neugierig. Und er will wissen, was der Hintergrund ist. Und ich lese es einfach falsch und interpretiere hinein und bekomme damit ein Problem. Und viele Probleme sind einfach Missverständnisse. Und ich habe für mich gelernt, und hey, unterstelle niemandem Böswilligkeit, wenn Unwissenheit oder Inkompetenz auch als Begründung ausreichen. Weil die allermeisten Menschen sind nicht böswillig. Sondern sie können es vielleicht nicht besser oder sie wissen es vielleicht nicht besser. Aber die allerwenigsten stehen auf und sagen, heute bin ich mal richtig schlecht und böse und gemein. Und wir haben jetzt diesen Kurs Freiheit in Christus gehabt. Gestern war der letzte Tag. Und einer der Punkte, die ich mir herausgenommen habe, da hat es geheißen, hey, unterstelle den Menschen als erstes gute Absichten, wenn du mit ihnen zu tun hast. Unterstelle den Menschen als erstes gute Absichten und nicht, dass sie dir etwas Böses wollen. Und geh dann offen auf die Personen zu. Heißt das, wenn Jesus sagt, hey, wir dürfen nicht verurteilen, sondern wir müssen uns um unseren eigenen Balken kümmern, heißt das, wir dürfen gar niemanden ins Leben hineinreden. Ich denke nicht. Denn Jesus hat auch mit solchen Leuten zu tun gehabt, die dachten, sie seien perfekt. Und dann sagte er, hey, da wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Und er erzählt ihnen folgende Geschichte. Jesus merkt, die Leute denken, sie sind perfekt. Und das ist ja schon mal ein Fehlschluss. Und sie denken, sie sind perfekt und sie haben das Leben komplett im Griff. Und das macht sie unbarmherzig, wenn andere einen Fehler machen. Und sie haben nur Verachtung für sie übrig. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von einem Pharisäer und einem Zöllner, die beide in den Tempel gehen, um dort zu beten. Und der Pharisäer sagt einfach nur, hey Gott, danke vielmals, bin ich nicht so schlecht wie der andere. Und du weißt, was ich alles Gutes für dich tue. Und er zählt eine Liste auf von Dingen, die er tut. Und er ist völlig selbstgerecht. Und der Zöllner steht einfach nur hin und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Also der Zöllner weiß, er ist nicht perfekt, er hat vieles falsch gemacht. Und dann sagt Jesus, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir müssen nicht perfekt sein, um anderen ins Leben hineinzureden, aber wir müssen die Offenheit haben, dass auch andere in unser Leben hineinreden dürfen. Paulus ist einer von denen, die das tun. Er nimmt Kritik an, aber er ermahnt die Leute auch und redet in ihr Leben hinein. Und ich habe die Bibel mal durchsucht nach dem Begriff ermahnen und da kommen sehr viele Stellen in den Paulusbriefen vor. Und Paulus schreibt immer wieder, ich ermahne euch oder wir ermahnen euch. Und das Wort ermahnen, das heißt im Griechischen Parakaleo. Und wir lesen immer nur, ja, ich ermahne euch. Aber das Wort ist viel größer, als wir übersetzen können, so in der Bibel, weil es heißt nämlich, ich bitte, ich ermahne, ich ermutige, ich tröste, ich bestärke, ich lade ein, ich rufe zu Hilfe und ich bitte um Hilfe. Alle diese Worte sind da drin. Und wenn wir ermahnen hören, dann denken wir vielleicht eher an unsere Eltern oder an eben Polizisten, die sagen, hey, das darfst du und das darfst du nicht, das musst du tun und das darfst du nicht tun. Und das ist die Ermahnung, die wir hören. Aber wenn Paulus Parakaleo sagt, dann meint er, hey, ich ermahne und ermutige euch und ich bitte um Hilfe. Und ich finde es spannend, dass es das gleiche Wort ist für Ermahnung und um Hilfe bitten. Und ein weiterer Punkt, um Probleme zu behandeln, ist, um Hilfe zu bitten. Denn die meisten Menschen sind sehr hilfsbereit. Doch fällt es auch sehr vielen Menschen schwer, selbst um Hilfe zu bitten. Und in dieser Lücke zwischen Hilfe geben und Hilfe annehmen, müssen wir überwinden. Bist du lieber jemand, der hilft, oder bist du lieber jemand, der Hilfe annimmt? Beides ist wertvoll. Aber manchmal ist es schwierig, wenn man das Gefühl hat, hey, ich muss alles selber können. Und ich kann doch nicht um Hilfe bitten, weil ich dann schwach bin. Und damit lädt man selbst Probleme auf sich, die man vielleicht nicht hätte, wenn man Leute um Hilfe bitten würde. Und zum Verb Parakaleo gibt es noch das Substantiv Parakletos. Das heißt Helfer, Tröster, Mittler, Fürsprecher und Stellvertreter. Und dieses Wort wird gebraucht, dieses Wort braucht Jesus, wenn er vom Heiligen Geist redet, der uns hilft, der uns tröstet, der in uns lebt und zwischen Jesus und uns vermittelt. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Und so ermahnt uns der Heilige Geist, Dinge anzupacken und sie nicht einfach sich stapeln zu lassen. Und so sollen wir uns gegenseitig ermahnen und ermutigen, in Sachen Dinge anzupacken. Und nicht einfach stehen zu lassen. Wenn du Probleme hast, die auch zwischenmenschlich sind, dann eben kannst du andere Leute fragen und sagen, hey, vielleicht muss ich das mit jemandem besprechen, damit ich dieses Problem angehen kann. Und dann kann ich das Problem zur Seite legen. Weil es ist weg. Und ein anderes Problem, da sagst du einfach, hey Jesus, das Problem ist mir zu groß. Ich kann es momentan nicht lösen. Es macht mir so viele Sorgen. Ich gebe dir einfach das Problem ab. Und du deponierst es bei Jesus. Und ein drittes Problem kannst du vielleicht direkt mit der Person lösen. Dann ist es auch weg. Und so kannst du Schritt für Schritt Probleme lösen. Nicht alle Probleme auf einmal angehen, sondern ein Problem nach dem anderen zu lösen. Und das gibt Freiraum. Das öffnet uns den Raum, besser Jesus zu begegnen, besser unseren Mitmenschen zu begegnen, wenn nicht Probleme zwischen uns stehen. Und die Probleme, die zwischen uns stehen, direkt angesprochen werden können, damit man eine gemeinsame Lösung findet. Damit man sich nicht weiter radikalisiert, sondern sagt, hey, wir müssen einmal miteinander reden, statt nur übereinander. Zum Schluss noch einige Fragen. Welche Probleme stehen schon lange im Raum in deinem Leben und sollten angepackt werden? Welche Probleme hast du einfach so neben dir deponiert und jeder kann sie sehen, aber du selbst siehst sie nicht mehr? Wer darf in dein Leben hineinreden? Dann frage in der kommenden Zeit die Leute an, dass sie in dein Leben hineinreden. Such dir Hilfe. Und überlege dir, hey, wem kannst du ins Leben hineinreden? Und bevor du losrennst und einfach ins Leben von anderen Leuten hineinsprichst, frage um Erlaubnis. Und vielleicht sagt diese Person Nein. Und dann ist es okay. Dann muss sie das Problem selbst bewältigen. Dann musst du es Jesus abgeben und sagen, okay, momentan ist dieser Weg blockiert. Und vielleicht nervt dich das, weil das ein dringendes Problem ist, das auch dich betrifft. Aber vielleicht ist diese Person gerade froh darum, ein Problem zu besprechen. So. Wo warst du dieser Leiter der Schlussfolgerung nicht bewusst und hast zu schnell ein Urteil gefällt und andere verurteilt? Weil du nur eine kurze Situation gesehen hast und nicht gemerkt hast, was du alles darin hineininterpretierst. Dann mache dir in der kommenden Zeit, in der kommenden Woche oder auch nachher, wenn wir Gebetszeit haben, einmal bewusst, wie schnell du auf Entscheidungen kommst und wie fundiert sie sind und wie unbewusst sie auch passieren. Werde einen Schritt langsamer beim Urteilen. Gebe dir Zeit, bevor du eine Entscheidung triffst. Das kann helfen, dass die Entscheidung fundierter und besser wird. Nimm den Heiligen Geist in Anspruch und frage ihn, hey, was möchtest du mir sagen? Wenn er der Vermittler ist, wenn er der Tröster ist, wenn er der Helfer ist, dann haben wir den besten Helfer und den besten Tröster und den besten Vermittler an unserer Seite. Dann können wir auch fragen, Heiliger Geist, was willst du mir jetzt sagen? Ich möchte abschließen mit Römer 15, Vers 14. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen, ermutigen, trösten, bitten, um Hilfe rufen könnt. Wir werden jetzt eine Zeit haben vom Lobpreis. Du dürfst vor Gott kommen und ihn anbeten für alles, was er tut in eurem Leben. Vielleicht seid ihr auch verzweifelt und denkt, hey, du tust eben nicht so viel in meinem Leben, tu mehr. Dann darf auch das Platz haben. Aber wir möchten Gott loben für das, was er tut. Wir haben die Möglichkeit, Abendmahl zu nehmen. Das ist da vorne ein Tisch und da hinten ist ein Tisch. Der sagt, hey, ich möchte Abendmahl nehmen. Und gewisse Dinge zu Jesus bringen, bei ihm ablegen oder einfach ihm Danke zu sagen für das, was er schon in meinem Leben getan hat. Dass er für meine Sünden gestorben ist. Und ich vergeben kann und Vergebung auch in Anspruch nehmen kann. Hier vorne sind allgemeine Gebetsanliegen. Einerseits von unserer Kirche, andererseits auch die weltweiten Probleme. Dieses Mal sehr mit dem Fokus auf die verfolgten Christen. Weil an ganz vielen Orten auf der Welt werden Christen verfolgt. Einfach weil sie an Jesus glauben. Und du sagst, hey, dafür möchte ich beten. Dann darfst du nach vorne kommen. Oder du darfst nach hinten gehen in die Lounge, wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte, dass jemand für mich betet. Ein Krankengebet. Dann darfst du da nach hinten gehen. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte einfach jetzt Bibel lesen. Vielleicht ein paar Stellen nachschauen, die in der Predigt vorkamen. Dann darfst du nach da hinten gehen, in diese Sitzecke und einfach die Bibel aufschlagen. Und durch die Bibel Jesus begegnen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, für den heutigen Tag. Danke, dass wir mit Problemen nicht allein sind. Und schenke uns immer wieder den Fokus, dass wir Probleme nicht nur haben und mit uns herumtragen, sondern sie auch lösen können. Danke vielmals, dass du uns vergibst, wenn wir Fehler machen. Und schenke uns den Mut, anderen zu vergeben, wenn sie Fehler machen an uns. Zeig dir uns auf, was heute dran ist. Danke vielmals, bist du ans Kreuz gegangen und für unsere Schuld gestorben. Und danke vielmals, bist du wieder auferstanden und lebst und wirkst auch noch in der heutigen Zeit. Amen. Thank you.